Es wird zum 1.4. möglich sein, legal und vollkommen entkriminalisiert Cannabis zu konsumieren. Also starten wir mit der heutigen Ausgabe oder der Zusammenfassung der Nachrichten am 22.3. Und heute ist natürlich Bundesratssitzung gewesen. Für viele Leute hat sich heute entschieden, wie und was die Zukunft ihres eigenen Drogenkonsums aussieht oder ob der sich verändert oder ob sie sich weiter verstecken müssen oder nicht. Und ich kann euch jetzt Folgendes sagen. Der Bundesrat hat keinen Vermittlungsausschuss für das Cannabisgesetz einberufen. Das bedeutet, das Cannabisgesetz und die teilweise Legalisierung von Cannabis wird, wie geplant, am 1.4. in Kraft treten. Und so wie ich euch in vergangenen Sendungen oder Ausgaben oder Zusammenfassungen gesagt habe, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Das ist nicht durch den Bundesrat gekommen. Es gab vorher auch schon keine wirkliche Mehrheit dafür. Da wurde eine Menge Politik mitgemacht. Da wurde eine Menge Hiopais haben gesagt, hier, ich mache es und bla und blockiert. Ob aus Sachsen, Friedrich Merz hat was gesagt, in Markus Söder. All die Hiopais haben sehr merkwürdige Dinge gesagt. Und das ist jetzt alles irrelevant, denn in der Realität ist das Cannabisgesetz nicht in den Vermittlungsausschuss gegangen. Es wird nicht blockiert. Es wird keine Veränderung geben. Es wird zum 1.4. möglich sein, legal und vollkommen entkriminalisiert Cannabis zu konsumieren. Aber gucken wir dazu erstmal in die Nachrichten. Der Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken am 1. April steht nichts mehr im Weg. Die Union scheiterte mit dem Versuch, das Gesetz im Bundesrat noch aufzuhalten. Die teilweise Legalisierung von Cannabis kann wie geplant am 1. April in Kraft treten. In einer entscheidenden Abstimmung im Bundesrat erhielt ein Antrag, den Vermittlungsausschuss anzurufen, nicht die nötige Mehrheit. Während einige Bundesländer für den Antrag stimmten, enthielt sich die Mehrheit. Zuvor war Lauterbach von Seiten der Länder deutlich für seinen Gesetzesentwurf kritisiert worden. Rainer Hasselhoff, CDU-Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, äußerte die Befürchtung, das Gesetz könne in den ersten Monaten nach Inkrafttreten zu einem Booster für den Schwarzmarkt werden. Auch vor den Folgen von Cannabiskonsum warnte er. So werde es zu mehr Todesfällen kommen als bislang. Ja, gut. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kritisierte Lauterbachs Gesetzesentwurf. Der Bundesgesundheitsminister öffne eine Büchse der Pandora, die nie wieder geschlossen bekomme, zitierte Kretschmer den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Besonders die im Gesetz vorgesehene Amnestieregelung kritisierte Kretschmer und warnte, es wird das totale Chaos ausbrechen. Judith Gerlach von der CSU, bayerische Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention, appellierte an die Länder, für die Anrufung des Vermittlungsausschusses zu stimmen. Der Bundesrat habe mit seiner Abstimmung die allerletzte Chance, in das gefährlich und absurde, teure Legalisierungsvorhaben der Bundesregierung einzugreifen. Aber all das hat nichts genützt. Es hat alles nichts genützt. Ach du meine Güte. Schade, schade, schade. Es hat nichts gebracht. Die Cannabis-Legalisierung zum 1.4. steht. Und jetzt gucken wir, ich lese euch mal vor, wie das Abstimmungsverhalten ist. Und da gibt's eine lustige Situation. Also, wie sah denn die Abstimmung aus? Es gibt jetzt sozusagen drei Möglichkeiten der Stimmen. Also eine Ja-Stimme für den Vermittlungsausschuss, eine Nein-Stimme dagegen oder eine Enthaltung. Baden-Württemberg hat für einen Vermittlungsausschuss gestimmt. Bayern hat für einen Vermittlungsausschuss gestimmt. Berlin hat sich enthalten. Brandenburg hat für einen Vermittlungsausschuss gestimmt. Also wir sind jetzt schon bei drei Stimmen. Es wird jetzt ganz schön, das ist auf jeden Fall von vier Bundesländern schon drei, ja. Bremen hat sich enthalten, Hamburg hat sich enthalten, Hessen hat sich enthalten, Mecklenburg-Vorpommern hat sich enthalten, Niedersachsen hat sich enthalten, Nordrhein-Westfalen hat sich enthalten, Rheinland-Pfalz hat sich enthalten. Und jetzt wird so langsam klar, oh fuck. Enthaltung ist übrigens Nein. Also hier sagen sie es Enthaltung, ich nenne das immer den German Vote. Also hier wurde der German Vote angewendet. Dann Saarland will einen Vermittlungsausschuss, also wir haben schon 4 Ja-Stimmen. Und Sachsen, Michael Kretschmer, der im Vorhinein angekündigt hat, den Widerstand, die Pandoras Büchse, das wird man nie wieder hinkriegen, große Kriminalität, es wird Chaos über dem Land ausbrechen, hat seine Stimme, jetzt könntet ihr sagen, der hat ja bestimmt für Ja gestimmt.
Nee, hat er leider nicht.
Hat aufgrund von fehlender Einstimmigkeit oder einem gescheiterten Manöver seine Stimme ungültig gemacht, was automatisch eine Enthaltung ist. Also, da gab es wohl einen Formfehler, der hat das Formular nicht richtig ausgefüllt, der hat das Dokument falsch angekreuzt. Es gab da wohl Uneinigkeit in Sachsen. Sachsen-Anhalt, das ist übrigens der Ministerpräsident Hasselhoff, der gerade gesagt hat, die Leute werden alle sterben. Enthaltung. Schleswig-Holstein, Enthaltung. Thüringen, Enthaltung. Damit gab es insgesamt 4 Ja-Stimmen. 4. 4. Das ist nicht mal ein bisschen knapp. Das ist nicht mal ein bisschen knapp. Das war nicht mal gefährlich. Es wurde damit aber eine Menge Politik gemacht. Und wie sieht das denn jetzt final aus? Wie soll der Cannabiskonsum künftig geregelt werden? Also ich habe jetzt für euch eine Liste, die sehr interessant ist, damit man sieht, wie sieht das denn ab 1.4. jetzt aus? Also, kann ich ab dem 1.4. April wirklich ganz offen kiffen? Wer über 18 Jahre alt ist, darf ganz legal mit bis zu 25 Gramm Cannabis auf der Straße herumlaufen oder in der Öffentlichkeit einen Joint rauchen, ohne Angst zu haben, von der Polizei kontrolliert zu werden. Zu Hause können sogar bis zu 50 Gramm für den Eigenbedarf gelagert werden. Das entspreche etwa 100 Joints. Oh! Die genaue Regelung hat das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Website aufgelistet. Es gelten zum Beispiel strenge Ausnahmen für Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten könnten. Wird Dealen also jetzt legal? Nein. Das Dealen, also der gelegentliche oder gewerbsmäßige Verkauf von Cannabis, etwa auf der Straße oder in Privatwohnung, bleibt illegal. Wo kriege ich denn mein Gras her? Zu Hause darf ab dem 1. April jeder Erwachsene bis zu 3 Cannabispflanzen anbauen. In Wohngemeinschaften können 3 Pflanzen pro Person gezüchtet werden, also zum Beispiel 9 Pflanzen in einer Dreier-WG. Die Ernte darf aber ausschließlich dem Eigenbedarf dienen und nicht an Dritte weitergegeben werden. Wie das kontrolliert werden soll, ist unklar. Da wird so jeder seinen eigenen kleinen Cannabisverein aufmachen. Hm? Ich denke schon. Wanky, wanky. Für die Zucht der Pflanzen dürfen Konsumentinnen und Konsumenten künftig Cannabis-Samen aus EU-Staaten nach Deutschland einführen und auch dort im Internet bestellen. Oder sie können sich bis zu 7 Cannabis-Samen oder 5 Stecklinge pro Monat von einer Anbauvereinigung besorgen. Diese Vereinigungen der sogenannten Cannabis-Clubs dürfen laut dem Gesetz ab 1. Juli eigene Plantagen betreiben. Wie funktioniert der Cannabis-Club? Ein Cannabis-Club soll als privater Verein für den gemeinschaftlichen Anbau von Cannabispflanzen gegründet werden. Der Verein benötigt eine behördliche Erlaubnis und ein neutrales Grundstück. Er darf nicht in einer Wohnung untergebracht werden. Ein Club darf maximal 500 Mitglieder haben und er muss ein Gesundheits- und Jugendschutzkonzept haben. Im Club dürfen nur Cannabispflanzen angebaut, aber kein Cannabis konsumiert werden. Auch nicht im Umkreis von 100 Metern. Bei der Gründung muss die Clubverantwortlichen festlegen, wie viel Cannabis sie zur Deckung des Eigenbedarfs der Mitglieder maximal anbauen werden. Die Betreiber dürfen an jedes Mitglied pro Tag höchstens 25 Gramm Cannabis ausgeben und höchstens 50 Gramm pro Monat. Mit einer maximalen THC-Gehalt von 10%. Mitglieder, die unter 21 Jahre alt sind, dürfen nur 30 Gramm Cannabis bekommen. Ein Cannabis-Club darf nicht gewinnorientiert arbeiten. Er darf kein Cannabis verkaufen oder verschenken, sondern muss seine Ausgaben über die Mitgliedsbeiträge finanzieren. Nach Protest der Bundesländer sollen die Clubs jetzt nicht mehr einmal jährlich, sondern nur noch regelmäßig von den Länderbehörden auf der Enthaltung ihrer Anbaumengen kontrolliert werden. Kann ich Cannabis auch im Fachgeschäft erwerben? Das ist nicht geplant. Obwohl sich Gesundheitsminister Lauterbach ein solches Konzept gewünscht hätte, das es schon in den USA und Kanada gibt, um dem illegalen Markt etwas Gewichtigeres entgegenzusetzen. Der kommerzielle Handel mit Cannabis verstößt jedoch gegen die europäischen Rechte. Deshalb schweben Lauterbach sogenannte Modellregionen vor. In ausgewählten Regionen soll die staatliche Abgabe von lizenzierten Fachgeschäften ausprobiert werden. Das ist halt wieder etwas, das EU-Recht relevant ist. Darf ich zukünftig bekifft Auto fahren? Nein. Die Bundesregierung wollte eigentlich bis Ende März einen THC-Grenzwert für Autofahrer definieren. Bisher ist das nicht passiert. Da sich Cannabis im Körper eher langsam abbaut, hat sich der Bundesverkehrsminister Volker Wissing aber schon einmal mit einem 0,0-Grenzwert ausgesprochen. Ist auch okay. Also da muss man einfach irgendwie auch Rahmenbedingungen schaffen. Und wenn das 0,0 ist, dann ist das halt so. Ne? Kifft nicht beim Autofahren, Digga. So wie da auch nicht gesoffen werden kann. Was soll das? Wie ist das jetzt mit den Ausnahmen für Schulen und Kindergärten? Für den Cannabiskonsum in der Öffentlichkeit gibt es jede Menge Beschränkungen. So sollen Konsumentinnen und Konsumenten nicht in unmittelbarer Nähe von Minderjährigen rauchen. Dem Kinder- und Jugendschutz soll durch einen Sicherheitsabstand von mehr als 100 Meter zur Schule, Kitas und Jugendzentren Rechnung getragen werden. Auch im Umfeld von Spielplätzen und Sportanlagen gibt es ein Rauchverbot. In Fußgängerzonen soll der Konsum zwischen 7 und 20 Uhr verboten sein. In den meisten Großstädten dürfte es also schwierig werden, draußen im Freien regelkonform einen Joint zu rauchen. Deshalb hat die Seite Covalent Social eine Bubatz-Karte für Deutschland entwickelt, die viele rote Punkte markiert, die Bereiche, in denen laut Gesetz Abstandsregelung der Konsum von Cannabis nicht erlaubt sein wird. So, das als Übersicht. Ihr könnt gerne selber auch die Bubatz-Karte lesen. Merz wird Cannabis-Legalisierung bei Wahlsieg sofort wieder rückgängig machen. Der CDU-Chef lehnt die geplante Gesetzesänderung zur Cannabis weiterhin ab. Sollte die Union die nächste Wahl gewinnen, wird Friedrich Merz die Entscheidung rückgängig machen. CDU-Chef Friedrich Merz hat die Bundesländer vor einer Sitzung des Bundesrates zur geplanten Teillegalisierung von Cannabis vor einer fatalen Fehlentscheidung gewarnt und angekündigt, dass das Gesetz im Falle einer Regierungsübernahme zu kippen. Sollte der Bundesrat grünes Licht für die Legalisierung geben, habe das massive Auswirkungen auf Gesundheit, insbesondere von jungen Menschen, sagt Merz den Zeitungen der Funken Mediengruppe. Ich hoffe, dass die Länder den Vermittlungsausschuss anrufen und das Cannabisgesetz dort bleibt und nie wieder herauskommt. Das ist diese Blockade, ne? Demokratie. Und jetzt muss man sagen, das ist jetzt Populismus, aber es ist halt auch traurige Realität. Und die traurige Realität ist folgende. 2025 wird die jetzige Regierung abgewählt. Also das wird passieren. Die Ampel wird sich leider nicht halten können. Also höchstwahrscheinlich nicht. In den Umfragenergebnissen ist die CDU da mit stärkster Kraft auf jeden Fall wieder zurück in einer potenziellen Regierungsposition. Ja. Die Frage ist nur, wer koaliert mit der CDU? Worst-Case-Szenario, die AfD. Best-Case-Szenario, eine Kombination aus SPD und vielleicht Grünen. Aber, und das muss man jetzt wissen, politisch gesehen befinden wir uns immer noch nicht am Ende des Rechtsruckes. Also wir befinden uns immer noch an einer dominierenden rechtskonservativen Tendenz. Ich halte es vollkommen für möglich, dass eine konservative Mehrheit die Scheiße wieder umkippt. Ich halte das für möglich. Ich halte das vollkommen für möglich. Die Tendenzen dazu sind auf jeden Fall da. Sie sind da. Was willst du machen? Und jetzt muss man nochmal auf die Stimmungsabgaben setzen. Das, was Sachsen passiert ist, ist ja Uneinigkeit innerhalb der Regierung. Das bedeutet, die Tatsache, dass die Stimme ungültig gemacht wurde in Sachsen, ist, dass es keine Einigkeit innerhalb der Regierungsabgabe gibt. Und ich glaube, bei Sachsen ist es gewesen, dass der Justizminister da ein bisschen interveniert hat. Ich glaube, es war der Justizminister, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist das, was ich gehört habe. Und dann ist da diese Ungültigkeit rausgekommen. Also, man muss das differenziert betrachten. Ich bin für die Legalisierung, aber ich bin gegen den Konsum. Also, ich freue mich auf der einen Seite darüber, dass ihr dafür nicht ins Gefängnis kommt. Aber ich möchte ganz klar sagen, dass das Best-Case-Szenario nicht kiffen ist. Und für den Fall, dass ihr euch einlesen wollt, habe ich für euch einen kleinen Link rausgesucht. Das National Institute of Drug Abuse, was die langfristigen Eigenschaften oder Effekte von Marihuana auf das Gehirn sind. Ich bin der Überzeugung, dass die Relativierung von Cannabis auf Basis der Gefährlichkeit von Alkohol und die Gleichsetzung und zu sagen, wir können jetzt das, weil wir das eine haben, dürfen wir das andere auch machen, finde ich nicht geil eigentlich. Besonders, wenn man sich in den letzten Tagen so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Und darum sage ich, im besten Fall, macht ihr weder das eine noch das andere. Der Bundesrat hat übrigens noch eine andere Sache durchgewunken. Der Bundesrat hat dem Wachstumschancengesetz mit Steuerentlastung und Bürokratieabbau für Unternehmen zugestimmt. In der Länderkammer gab es bei einem Votum eine deutliche Mehrheit für das Gesetz. Die Zustimmung ging einher mit Zugeständnissen an die Landwirte. Für den Kontext ist ganz wichtig, die CDU hat die Regierung erpresst mit der Aussage, wir stimmen dem Wachstumschancengesetz nur zu, wenn ihr die Agrarsteuersubventionierung reaktiviert. Das war sehr eklig. Und es hat tendenziell zweimal ist dasselbe passiert. Das, was Michael Kretschmer in Sachsen vorhatte, ist genau dasselbe, was die CDU generell im Bundesrat vorhatte. Nämlich eine Blockade eines legitim abgestimmten Gesetzes über den Bundestag auf Basis von Politik in der USA. Nämlich, nee, wenn ihr uns nicht entgegenkommt, dann nutzen wir dieses demokratische Institut, um entgegen der Annahme des originalen Prozesses, in dem es normalerweise um Änderungen und Verbesserungen oder Anpassungen geht, einfach eher um Blockaden geht. Also es ist sehr, 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 sehr schwierig. Dieses Verhalten ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Es hat aber nicht funktioniert. Oder es hat funktioniert, ich bin mir nicht sicher. Lesen wir mal. Kurz vor der heutigen Sitzung bekannte sich die Bundesregierung in einem Protokollerklärung zu einer Reihe von Maßnahmen zur Entlastung der Landwirtschaft. Dazu zählen die Aussetzung der obligatorischen Flächenstilllegung für 2024, zahlreiche Entlastungen im Steuerrecht, Bürokratieabbau für Agrarbetriebe sowie die Prüfung von Steuererleichterungen für alternative Kraftstoffe, sobald die EU-rechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Was hier drin steht, ist ein gigantisches Subventionierungspaket oder eine Subventionierungsabsicht für die Landwirtschaft durch die Blume gesagt. Ihr habt auch schon Christian Lindner gehört mit der, wie hat er das genannt? Ich glaube, Konsolidierung der letzten Steuerabgaben für landwirtschaftliche Betriebe, so dass sich die Steuerausgaben oder die Steuerbelastung für Landwirte verringert aufgrund der Tatsache, dass längere Zeiträume für landwirtschaftliche Betriebe bemessen werden. Das ist ziemlich crazy. Und jetzt ist für 2024 die Flächenstilllegung anscheinend ausgesetzt. Das ist crazy. Die CSU-geführte bayerische Landesregierung stimmte gegen das Gesetz. Staatsminister Hamann bezeichnete die Protokollerklärung im Bundesrat als seltsamen Deal und Mogelpackung. Die Landwirtschaft müsse sich bei dieser Bundesregierung verraten und verkauft fühlen. Well, das wird auf Kosten der Natur gehen, aber das Wachstumschancengesetz kommt, das ist sehr gut für die Wirtschaft. Dass die CDU mal etwas blockiert, was gut für die Wirtschaft ist, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich für möglich gehalten. Wir werden sehen, wie viele von den angesprochenen Aussetzungen und Entlastungen für landwirtschaftliche Betriebe tatsächlich kommen. Aber es könnte sein, dass da einiges kommt. Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gehören zu den größten Protestbewegungen seit Jahren. Betroffene Kreisen passt das nicht. Sie versuchen, die Korrektivrecherche und Demonstranten zu diskreditieren. Wir sind das Volk, so sieht sich die AfD und warb mit dem Slogan bereits vor Landtagswahlen auf Plakaten. Was dabei nicht so gut ins Weltbild passt, die Demonstranten gegen Rechtsextremismus mit teilweise hunderttausenden Teilnehmern in den vergangenen Wochen, ausgelöst durch Korrektivrecherchen, über ein geheimes Treffen mit Rechtsextremen, bei dem auch AfD-Politiker anwesend waren. Kein Wunder also, dass in rechtspopulistischen und rechtsextremen Kreisen andere Sichtweisen zu den Massenprotesten kursieren. Drei Forschende des Institutes for Strategic Dialogue Germany haben sich Delegitimierungsstrategien in sogenannten Alternativmedien und diversen Telegram-Gruppen für eine Analyse angeschaut. Zitat, durch den Erfolg der Demos gegen Rechtsextremismus sind die Gruppen natürlich in Bedrängnis geraten. Deswegen ist es ihr Ziel, sich selbst wieder ins richtige Licht zu rücken und sich als die wahren Schützer der Demokratie darzustellen. Insgesamt haben die Forscher 7 Argumentationsmuster ausgemacht, mit denen versucht wird, die Bedeutung der Demos herunterzuspielen. Zum einen werde der Bericht von Korrektiv, die Autoren des Berichts sowie die ganzen Medienunternehmen an sich diskreditiert. Zitat, es wurde versucht, eine gewisse Unsicherheit zu schaffen, was die Glaubwürdigkeit von den Recherchen betrifft. Oh ja, die kriegen ja Spenden von der Bundesregierung. Da musste das zurückgenommen werden. Ah. Den Lachs habt ihr vielleicht gehört. Die Inhalte der Recherche werden beispielsweise als populistische Luftnummer bezeichnet. Von einer Hexenjagd ist die Rede. Korrektiv sei staatlich alimentiert und ein Propaganda-Instrument der Regierung. Auch die frühere finanzielle Unterstützung der Open Society Foundation wurde thematisiert. Der Grund: gegründet wurde die Gruppe von Stiftungen von US-amerikanischen George Soros, der wurde bereits seit langer Zeit Ziel antisemitischer Verschwörungserzählungen ist.
Dieses Korrektiv wurde von einem Juden. Die wurden von einem Juden gegründet.
Ja. Geheim waren die Zahlungen der Open Society Foundation dabei nie. Korrektiv legt bereits seit Jahren die Finanzen offen. Zuletzt spendete die Open Society Foundation demnach im Jahr 2021 etwa 70.000 Euro. Deutlich weniger als andere Organisationen. Ein Großteil der Einnahmen von Korrektiv stammt von privaten Unterstützerinnen und Unterstützern. Im Zusammenhang mit den Autoren des Korrektivberichts seien unter anderem alte Zitate von ihnen wieder hervorgebracht worden, zum Teil aus dem Zusammenhang gerissen. Für eine generelle Diskreditierung des Berichts wurden auch oft Aussagen der Teilnehmenden an diesem Geheimtreffen verbreitet, die natürlich die Brisanz herunterspielen. Nicht nur Korrektiv selbst wurde in rechtspopulistischen und rechtsextremen Alternativmedien und Telegram-Kanälen als Instrument der Regierung dargestellt, auch die Demonstranten. Die Analyse zufolge werden die Demos als vom Staat orchestriert, verunglimpft, als auch die Teilnehmerzahl in Frage gestellt. Das wohl berühmteste Beispiel dafür ist der Manipulationsvorwurf von dem AfD-Fraktionsvorsitzenden und Faschisten Bernd Höcke. Dieser hatte behauptet, dass in den Medien unter anderem ein Bild von Demonstrationen in Hamburg bearbeitet worden ist, damit die Menschenmassen größer erscheint, als sie in Wahrheit war. Allerdings war dieser Vorwurf falsch. Bei den von Höcke geteilten Bildern handelt es sich lediglich um Bilder aus zwei verschiedenen Perspektiven. Ehrlich gesagt, wundert es mich nicht, dass Faschisten mit Perspektiven sich nicht richtig auseinandersetzen und das auch nicht richtig können. Das konnte Adolf Hitler damals in seiner Kunstzeit auch nicht, wenn man sich die Bilder mal anguckt, die der gemalt hat. Zudem wurden die Teilnehmerzahl der Demonstranten in Hamburg deutlich zu gering geschätzt. Die Hamburger Innenbehörde spricht jetzt offiziell von 180.000 Teilnehmern und Teilnehmern. Am Tag der Demo hatte die Polizei nur etwa 50 geschätzt. In einigen Beiträgen wurde zudem behauptet, dass die Teilnehmer der Demos ein Honorar für ihre Anwesenheit erhielten. Als vermeintlicher Beweis wurde eine Anzeige in einem Stellenportal angeführt, bei der nach Statisten für eine Demonstration gesucht wurde. Allerdings stammt diese Anzeige aus dem Jahr 2022 und gesucht wurden diese Statisten für eine Videoaufnahme. Als weiteres Narrativ zur Delegitimierung der Demos haben die Forschenden eine angeblich übergreifende staatliche Kontrolle ausgemacht, die die Proteste und deren Teilnehmer als antidemokratisch darstellt. So bringen die Regierung und die von ihnen organisierte Zivilgesellschaft samt der steuerfinanzierten NGOs mit Unterstützung der öffentlich-rechtlichen und anderen braven Medien viele Leute auf die Straße, hieß es in einem Beitrag. Ein AfD-Politiker sprach in einer Pressekonferenz davon, dass Staatsbedienstete zu Demonstrationen aufgerufen worden seien. Ein AfD-Politiker teilte auf Instagram ein Bild mit den Worten, dass die nordrhein-westfälischen Schulminister Dorothee Feller ihre antidemokratische Fratze zeige. Feller hatte zuvor Lehrkräfte ermuntert, an den Demonstrationen teilzunehmen. Crazy. Durch solche und andere Beiträge, bei denen beispielsweise von einer rot-grünen Inquisition gesprochen wurde, wird versucht, die Demos als antidemokratisch darzustellen. So soll von der eigenen Verantwortlichkeit sowie dem eigentlichen Ursprung der Demos gegen rechts abgelenkt werden, die sich klar gegen die öffentlich gewordene Remigrationspläne der korrektiv ausgewerteten Konferenz in Potsdam richten. Des Weiteren wurden noch Vergleiche mit DDR und Nationalsozialismus gemacht. In einem Post bei Telegram wurde ein Bild von einer Demo gegen Rechtsextremismus mit einem Foto der Nazi-Aufmärsche in Berlin aus dem Jahr 1933 gegenübergestellt. It's crazy. Crazy. Ihr habt sicherlich euer Demogeld nicht bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist eigentlich alles, was ich heute an Nachrichten habe. Ja, Ende Nachrichten.